ARD.
What they should do is just stop at the lines where they are, the battle lines. You have a battle line right now. The rest is very tough to negotiate. If you're going to say, you take this, we take that, you know, there's so many different permutations. So what I say is they should stop right now at the battle lines. Go home, stop killing people and be done.
Was sie tun sollten, ist einfach an den Frontlinien Halt zu machen. Nach Hause gehen, aufhören, Menschen zu töten und das zu einem Ende bringen. US-Präsident Donald Trump liebt es, die Dinge zu vereinfachen. Er teilt die Welt gern in Gut und Böse, in Freunde und Feinde. Teilt er bald auch den Donbass? Trump hat nach eigenem Dafürhalten Krieg in Frieden verwandelt und das gleich 8-mal. Fragen, ob wirklich er es war, der all diese Konflikte zu einem Ende führte und ob sie denn wirklich nachhaltig beigelegt sind, sind kompliziert und deshalb wollen wir hier heute auch gar nicht weiter danach fragen. Aber offensichtlich ist, dass es trotz eines roten Teppichs für Putin in Alaska, trotz zahlreicher Telefonate mit ihm und trotz ohne jede Gegenleistung gemachter Zugeständnisse an Moskau, es Trump bislang nicht gelungen ist, Krieg Nummer 9, und zwar den in der Ukraine, zu beenden. Jetzt aber ist jedenfalls der US-Präsident überzeugt, will Putin einen Deal. Und Trump will ihn deshalb im EU- und NATO-Land Ungarn treffen. Aber lässt sich der Angriffskrieg mit einer so einfachen Formel wie dem Einfrieren der Frontlinien in der Ostukraine beenden? Wird sich der Kreml darauf einlassen und kann sich die Ukraine darauf einlassen? Und damit willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Vassili Golot. Heute ist Dienstag, der 21. Oktober und wir zeichnen diesen Podcast um 11.15 Uhr auf.
Ich freue mich sehr, Vassili, dass du heute dabei bist und mir ein bisschen hilfst, auszuloten, ob und inwieweit simple Formeln vielleicht doch verzwickte Probleme lösen können. Zuletzt haben wir beide uns ja im September bei unserer Aufzeichnung mit Stefan Niemann zusammen in Hamburg-Bergedorf getroffen, damals vor Live-Publikum. Jetzt sind wir über Leitung immerhin verbunden. Bevor wir auf die militärische Lage und das geplante Trump-Putin-Treffen schauen, lass mich eine Frage vorwegstellen. Wie ist das in der Ukraine angekommen, Vassili, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky zwar mit freundlichen Worten im Ohr, aber ja ohne Tomahawks im Köcher aus Washington zurückkam Ende vergangener Woche? Diese Tomahawks waren ja eigentlich im Grunde fast schon zugesagt, jetzt bekommt er sie aber nicht.
Ja, ich würde das beschreiben als eine Mischung aus Enttäuschung und Ernüchterung. Eine Überraschung war es spätestens nach dem Telefonat zwischen US-Präsident Trump und Russlands Machthaber Putin nicht. Ich würde sogar sagen, eher ein Déjà-vu. Wir alle erinnern uns ja an den Sommer. Damals wollte Trump neue Sanktionen gegen Russland verhängen, schärfere Sanktionen. Viele in der Ukraine hatten damals die Hoffnung, da kommt vielleicht Bewegung rein. Dann gab es ein Telefonat zwischen Trump und Putin, den Gipfel in Alaska. Auch da erinnern wir uns, der rote Teppich für den russischen Machthaber, die gemeinsame Fahrt in der Limousine des US-Präsidenten. Neue Sanktionen gibt es bis heute nicht. Und jetzt eben dieses vergleichbare Szenario. Trump zeigt sich offen, die Ukraine mit weitreichenden Waffen zu unterstützen. Da muss man vielleicht einschieben, inwieweit er wirklich offen dafür war, das wissen wir nicht, denn das war zum Beispiel für Joe Biden ja immer eine rote Linie, Angriffe sozusagen in die Tiefe Russlands zu ermöglichen. Aber wir haben wieder gesehen, Putin ruft ihn an, Trump macht einen Rückzieher und verweist auf einen neuen Gipfel in Budapest. Putin hat sich also mal wieder mindestens Zeit verschafft und Trump bleibt seinem Kurs treu, Russland gelegentlich zwar rhetorisch unter Druck zu setzen, praktisch aber entschlossene Schritte zu vermeiden.
Mag sein, dass das ohnehin immer nur als Drohung gemeint war, die Tomahawks, und er gar nicht wirklich bereit war, die zu liefern. Aber wir wissen es nicht so genau. Wir sprechen jedenfalls gleich weiter, auch nochmal über dieses Thema. Lass mich nur noch in aller Kürze vorab zwei Dinge loswerden, die auch mit Krieg und Frieden zu tun haben, sowie mit Diplomatie. In Gaza zeigte sich ja zuletzt, wie zerbrechlich der mit Trump als Federführer ausgehandelte Waffenstillstand dort ist. Und wie richtig unser Kollege Richard C. Schneider mit seinen Worten lag, die eigentliche Arbeit, die eigentlichen Probleme würden erst jetzt beginnen, nach diesem überraschend und zu Recht als Erfolg gefeierten Waffenstillstand. Es gab erneut Kämpfe zuletzt. Immerhin lässt Israel derzeit wieder Hilfslieferungen in den Gazastreifen. Das ist der Stand heute zu. Aber die Hamas hat noch immer nicht alle toten Geiseln übergeben und tat in den letzten Tagen so ziemlich alles, um den Beweis anzutreten, dass sie sich eben nicht so einfach wird entwaffnen lassen. Nun schickt Trump seinen Vizepräsidenten Vance in die Region, um den Druck aufrechtzuerhalten. Und damit wir uns nicht vorwerfen lassen müssen, wir berichten immer nur, wenn es knallt und verlieren dann die Dinge aus den Augen, wenn sie sich wieder beruhigen. Der kurze Hinweis, dass sich die pakistanische Regierung und das Taliban-Regime in Afghanistan, also eine völlig andere Region, auf einen Waffenstillstand geeinigt haben. Wir hatten vor einer Woche hier darüber berichtet, dass Islamabad Kabul dafür verantwortlich machte, dem pakistanischen Arm der Taliban Unterschlupf zu gewähren. Und dieser pakistanische Arm bekämpft die pakistanische Armee seit vielen, vielen Jahren. Daraufhin war es zu heftigen Gefechten im Grenzgebiet Pakistan-Afghanistan gekommen und zu Dutzenden Opfern. Nun also diese mithilfe von Katar und der Türkei ausgehandelte Waffenruhe, diesmal übrigens ganz ohne das Zutun Donald Trumps. Ist damit das Grundproblem in dieser unzugänglichen Region mit ihrer ebenso umstrittenen wie durchlässigen Grenze gelöst? Ich fürchte nicht, doch dazu an einem anderen Zeitpunkt gern nochmal Ausführliches. Jetzt aber zurück zur Ukraine, Vassili, und dem Trump-Plan, die Fronten im Osten des Landes, also im Donbass, einfach einzufrieren und so einen Waffenstillstand zu erreichen.
Let it be cut the way it is. It's cut up right now. I think 78% of the land is already taken by Russia. Leave it the way it is right now. They can negotiate something later on down the line. But I said cut and stop at the battle line. Go home. Stop fighting. Stop killing people.
Lasst es uns aufschneiden, so wie es jetzt ist. Ich glaube, 78% werden schon von Russland kontrolliert, aber ich sage, hört auf, stoppt die Kämpfe, stoppt das Töten und geht nach Hause. Nur nochmal zur Erklärung, Donbass, das ist die Region in der Ostukraine, die letztlich das im Grunde vollständig von Russland kontrollierte Luhansk und das zu großen Teilen kontrollierte Donetsk umfasst. Vassili, die Idee, dass die Ukraine Gebiete in Donetsk abgibt, ist ja nicht völlig neu. Das ist uns auch schon vor dem Alaska-Gipfel begegnet. Aber ist das ein möglicher Pfad Richtung Frieden aus deiner Sicht?
Kai, lass mich das mal aufdröseln. Da gibt es ja die beliebte Forderung aus dem Kreml, die Ukraine solle sich vollständig aus der Region Donetsk und damit aus dem Donbass zurückziehen. Dieses Donbass-Gebiet versucht Russland ja schon seit 2014 zu besetzen, hat dieses Ziel bis heute aber nicht erreicht. Dass die Ukraine ihr Staatsgebiet kampflos aufgibt, halte ich persönlich für sehr unwahrscheinlich. Dafür gibt es im Land auch keine Mehrheit. Wir wissen auch, dass dort weiterhin Hunderttausende Menschen leben und auch dort leben bleiben wollen in ihrem Zuhause in der Ukraine. Und hinzu kommt natürlich die militärische Dimension. Dieser Frontabschnitt gilt als derjenige mit den am stärksten ausgebauten Verteidigungsanlagen. Würde man Russland diese Gebiete einfach schenken, so wie Putin das fordert, dann hätte die russische Armee bei einer erneuten Offensive praktisch freie Fahrt und könnte mehrere Regionen in recht kurzer Zeit besetzen. Was ich für realistischer halte, das ist das Einfrieren des aktuellen Frontverlaufs. Das fordert Trump seit seinem Amtsantritt von Russland und von der Ukraine. Die Ukraine ist seit März dazu bereit, auch weil Trump ja massiven Druck ausübt. Eine Mehrheit der Menschen wünscht sich für ein solches Szenario aber verlässliche Sicherheitsgarantien, um Russland von einer Fortsetzung des Krieges abzuhalten. Das Problem bleibt aber Russland. Das Kreml-Regime will einer solchen Waffenruhe nicht zustimmen. Putins sogenanntes Verhandlungsangebot lautet: Entweder ihr schenkt mir den Donbass oder ich hole ihn mir mit Gewalt.
Jetzt haben aktuell mehrere europäische Staaten, darunter auch Deutschland und auch die Ukraine, in einer heute veröffentlichten Erklärung den Trump-Plan begrüßt. Man unterstütze die Trump-Position, dass die derzeitige Kontaktlinie der Ausgangspunkt für Friedensverhandlungen sein sollte, heißt es darin. Und Zelensky hat ja auch schon im Interview mit dem US-Sender NBC damals kurz nach dem Treffen mit Trump die Idee eines Einfrierens der Frontlinie, so habe ich ihn jedenfalls verstanden, nicht rundheraus abgelehnt, aber im Grunde auch dazu gesagt, genau wie du es jetzt beschreibst, dass sehr wohl das Abtreten von Gebieten, die Russland noch nicht erobert hat, für ihn nicht in Frage kommt.
Yes, I agree that if we want to stop this war and to go to peace negotiations urgently and in diplomatic way, we need to stay where we stay. Not to give something additional to Putin because he wants. Because he's a terrorist.
Wenn wir den Weg zu Friedensverhandlungen ebnen wollen, dann müssen wir bleiben, wo wir sind und nicht Putin etwas geben, was er unbedingt will, so die Worte Selenskys. Heißt das also, um das nochmal klar zu kriegen, einfrieren wäre tatsächlich tragbar für Selensky?
Ja, einfrieren wäre zu diesem Zeitpunkt für Selensky, für die Ukraine tragbar. Und das Einfrieren bedeutet aus ukrainischer Sicht eben, man friert ein da, wo man gerade steht. Das ist keine Abtretung des eigenen Staatsgebiets an Russland. Das ist aber ja doch eine de facto Anerkennung dessen, dass dieses Gebiet vorerst zumindest besetzt bleibt. Diese Position ist nicht so neu und ich hatte jetzt am Sonntag gemeinsam mit anderen Journalistinnen und Journalisten nach Selenskys Rückkehr aus den USA die Gelegenheit, ein Hintergrundgespräch mit ihm zu führen. Und da hat er klargemacht, die Ukraine ist weiterhin zu einer sofortigen und bedingungslosen Waffenruhe bereit. Und dann muss verhandelt werden über konkrete Schritte, über konkrete Maßnahmen und Details.
Nun ist ja die Schlüsselfrage, du hattest das schon angedeutet, wie steht Putin dazu? Russland hat sich ja zu dem Trump-Plan zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich positiv geäußert. Aus dem Kreml hieß es nur, an der russischen Position habe sich nichts geändert. Und das russische Ziel ist eben die Beherrschung des gesamten Donbass mindestens. Also hat der Plan eine Chance aus deiner Sicht überhaupt?
Der Plan hat eine Chance, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns wirklich seit Monaten, vor allem seit Monaten im Kreis drehen. Denn der Plan hat nur dann eine Chance, wenn die internationale Staatengemeinschaft den Druck auf Russland erhöht. Und konkret sind damit auch die USA gemeint, aber eben auch Europa. Und die Beispiele dafür sind auch bekannt, die eingefrorenen Vermögenswerte Russlands der Ukraine zur Verfügung stellen, so den Druck auf Russland erhöhen, um zu zeigen, die Ukraine wird den eigenen Abwehrkampf weiter finanzieren können. Dann natürlich die Ukraine militärisch zu stärken, also Russland auch an der Front klar zu machen. Ihr könnt zwar weiter alles versuchen, aber ihr werdet nicht weiterkommen, ihr werdet eure Ziele militärisch nicht erreichen. Da gibt es die Stichworte Tomahawk und Taurus, das wir ja auch schon angeschnitten haben. Also konkrete Schritte unternehmen, die Russland zeigen, weiter Krieg führen, schadet euch mehr, als dass es sich lohnt. Also wir sind eigentlich da, wo wir auch vor Jahren schon waren, an Punkten, die Expertinnen und Experten schon lange gefordert haben.
Es deutet sich ja auch schon an, jetzt wo die Tomahawks wahrscheinlich nicht kommen, dass die Taurus-Diskussion bei uns in Deutschland nochmal aufflammen wird. Erklär uns aber vielleicht nochmal, wie wichtig dieser Donbass für die Ukraine eigentlich ist. Denn die Gefahr besteht ja, dass wenn die Ukraine dort ihre Verteidigungslinien aufgeben muss, und die sind ja gut gesichert, die sind schwer zu durchbrechen, dass das dann sozusagen die Tür für weitere Eroberungen in der Zukunft öffnet. Es hieß, meine ich, vor dem Alaska-Gipfel auch mal, eine Aufgabe des gesamten Donbass sei sowas wie Selbstmord für die Ukraine. Also kann Selenskyj einer Aufgabe von Donetsk zumindest in Gänze nicht zustimmen, schon aus militärischen Gründen, oder?
Das hast du präzise analysiert. Also ich kann mir aus den genannten Gründen nur schwer vorstellen, dass er das tun wird. In der Ukraine dreht sich die Debatte um eine zentrale Frage. Wer garantiert, dass Russland nicht wieder angreift? Wenn das von der Ukraine kontrollierte Gebiet zum Beispiel, ne, also es ist jetzt wirklich ein abstraktes Beispiel, weil diese Debatte findet praktisch ja nicht statt, aber wenn das von der Ukraine kontrollierte Gebiet vollständig in die NATO aufgenommen werden würde, dann behaupte ich, könnte man hier im Land zumindest darüber diskutieren. Aber weil ein solcher Vorschlag eben nicht auf dem Tisch liegt, ist das unrealistisch. Und deshalb glaube ich auch, dass die Ukraine das nicht tun wird, weil das eine praktische Auslieferung an Russland bedeuten würde und den Weg für weitere russische Offensiven in der Zukunft bereiten würde.
Dann lass uns doch bei der Gelegenheit vielleicht gleich mal auf die militärische Lage in genau diesem Gebiet, dem Donbass, gucken. In der Stadt Pokrovsk, die Putin ja unbedingt erobern möchte, wird bereits gekämpft. Wie würdest du die Lage insgesamt beschreiben?
Es ist eine extrem schwierige Lage und wir haben in der Vergangenheit ja auch immer wieder von Frontlinien gesprochen. Die Kollegin Olivia Kortas von der Zeit hat jetzt sehr klug aufgeschrieben, warum man eigentlich von einer Frontzone sprechen müsste, weil dort eben einfach alles voller Drohnen ist und alles transparent ist und dementsprechend die Lage einfach noch gefährlicher und noch schwieriger ist für die Soldaten dort. Pokrovsk ist einer der am heftigsten umkämpften Frontabschnitte. Ein Drittel ungefähr aller russischen Angriffe konzentrieren sich auf dieses Gebiet und wir beobachten eine intensive Schlacht um die Stadt. Und auch hier zeigt sich, Russland rückt ohne jede Rücksicht auf eigene Verluste vor. Russland rückt langsam vor, aber das ändert eben nichts daran, dass sie vorankommen. Und auch die Abschnitte um Kupjansk, Dobropilja, Novopavlivka, Liman, Sumy, Saporizhia sind weiter stark umkämpft. Und das ist zum Beispiel auch ein Argument dafür, dass Russland sehr wahrscheinlich nicht an einem Einfrieren des Krieges interessiert ist, weil Russland derzeit weitere Offensiven vorbereitet.
Lass uns noch einmal zurückkommen zu diesem Treffen Trump-Zelensky in Washington. Wie ist das aus deiner Sicht oder auch aus ukrainischer Sicht rückblickend verlaufen? War das okay, weil es eben nicht ein Desaster gab wie Ende Februar? Oder war das dann doch maximal enttäuschend, weil eben ja nun klar ist, dass die Marschflugkörper, die gewünschten, erstmal nicht geliefert werden?
Das ist insofern schwieriger einzuschätzen, weil wir bei dem entscheidenden Gesprächsteil anders als Ende Februar nicht dabei waren. Wir konnten nicht live dabei zusehen, wie miteinander gesprochen wird. Und es gibt ja zum Teil auch unterschiedliche Medienberichte darüber, wie katastrophal das abgelaufen ist oder eben nicht. Alle Beteiligten, mit denen ich gesprochen habe, die dort dabei waren, machen klar, es war kein gutes Treffen. Ein Mitglied der ukrainischen Delegation sagte, Putins Anruf hat alles zerstört. Und genau damit habe ich Zelensky im Gespräch auch konfrontiert, nämlich damit, dass es Putin sehr offensichtlich gelingt, Trump zu beeinflussen, ihm Zelensky aber eben nicht. Und mich hat interessiert, wie seine Analyse dazu ausfällt. Das war eine Frage, die ihn nachdenklich gemacht hat, auch etwas verärgert hat, weil er ja tatsächlich sehr engagiert versucht, Trump in nahezu allen Punkten entgegenzukommen, einen Sakko trägt zur offensichtlichen Freude Trumps. Aber Zelensky sagt auch, Putin geht mit Russland und mit den russischen Rohstoffen so um, als sei es ein Privateigentum. Er kann also den USA ganz andere Deals anbieten. Und Zelensky sagte ebenfalls, wir werden die Ukraine nicht verkaufen. Unterm Strich muss man also zu dem Ergebnis kommen, es bleibt hart für die Ukraine. Trump will ein schnelles Ende dieses Krieges. Ihn interessieren die Details überhaupt nicht. Die Ukraine aber will Sicherheit, also ist sehr an Details interessiert, will, dass der Krieg tatsächlich endet und nicht wie nach 2014 und dann 2022 in größerer Form wieder aufflammt. Und Russland will nach all dem, was wir hören und sehen, keine souveräne Ukraine. Und das ist wiederum das Gegenteil dessen, was Europa will. Also wir bleiben in einer Situation, in der die Positionen der Kriegsparteien sehr, sehr weit auseinanderstehen und in der der wichtigste Verbündete, die USA, nach wie vor in dieser Pendelbewegung sind mit Ausschlag in Richtung Russland.
Trump ändert ja seine Haltung zur Ukraine und zu Russland jetzt zwar nicht stündlich, aber doch sehr regelmäßig. Zwischen den Sätzen, sie haben nicht die Mittel, also you don't have the cards. Das war ja ein Satz, den Trump Zelensky Ende Februar im Weißen Haus an den Kopf geworfen hatte. Über die Ukraine kann alle Gebiete zurückerobern. Das war ein Trump-Zitat vor ein paar Wochen, sind wir jetzt angelangt bei, ich glaube nicht, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann. Haben die Ukrainer die USA eigentlich aufgegeben? Also, oder gibt es da noch Hoffnung, dass Trump die Dinge doch zu einem Guten wenden kann?
Es ist in jedem Fall sehr viel Vertrauen verloren gegangen, das zeigen Umfragen. Es gibt eine Mehrheit im Land nach repräsentativen Umfragen, die sagt, dass die USA müde sind und die Ukraine unter Druck setzen, sich auf einen Frieden einzulassen, der nicht gerecht ist. Politisch sehen wir aber auch, dass die Ukraine es sich gar nicht leisten kann, die USA aufzugeben, zumindest solange Europa nicht in der Lage ist und auch nicht willens ist, eine stärkere Rolle zu spielen, die Ukraine stärker zu unterstützen. Das ist natürlich die große Hoffnung vieler Menschen. Da sehen wir nämlich, während das Vertrauen in die USA sinkt, steigt das Vertrauen in die europäischen Staaten. Man hofft also darauf, dass es doch noch gelingt, Europa dazu zu bringen, eine stärkere Rolle zu spielen. Was die Ukrainer aber auch gelernt haben, ist einfach nicht zu viel Hoffnung in Trump zu legen, weil sie eben sehen, ja, es geht immer hin und her, aber in einer Sache bleibt er sich eben treu. Wenn er mit Putin telefoniert, dann führt das eben nicht dazu, dass er Konsequenzen zieht, schärfere Sanktionen einführt oder die Ukraine militärisch stärkt.
Apropos Europäer, die haben auch jetzt wieder in ihrer aktuellen Erklärung Trump dazu angehalten, mehr Druck auf Putin auszuüben, mehr Druck auf die Wirtschaft, auf die Rüstungsindustrie, weil man einfach doch deutlich skeptischer ist als in Washington, dass sich der Kreml ohne Härte zu irgendetwas bewegen lässt. Und Zelensky wurde ja bei NBC auch gefragt, ob Trump auf Putin ähnlich viel Druck ausüben sollte wie auf die Hamas.
Yes, and even more, because Putin is something similar, but more strong than Hamas. It's more bigger war.
Er muss mehr Druck ausüben als auf die Hamas, sagt Zelensky. Putin sei zwar ähnlich, aber stärker als die Hamas und der Krieg sei größer. Hast du, Vassili, eine Erklärung dafür, warum es eigentlich jedes Mal gefährlich für die Ukraine wird, wenn Trump mit Putin telefoniert hat und warum ein Telefonat zum Teil auch reicht, dass der seine Haltung ändert und die im Grunde jetzt wieder auch aufgeweicht wurde gegenüber Russland?
Ich wäre sehr gerne mal bei einem solchen Telefonat dabei, um das dann auch sauber analysieren zu können.
Das wären wir alle sehr gerne, glaube ich. Ja,
wir wissen natürlich, dass Putin als ehemaliger Geheimdienstler gewisse Schemata beherrscht, wie er mit Menschen spricht, wie er mit ihnen umgeht. Und bei Trump scheint er eben genau die richtigen Knöpfe zu drücken. Es ist ja auch offensichtlich, dass Trump Putin als jemanden ansieht, mit dem er auf Augenhöhe ist, während er die Ukraine nicht als ernsthafte, eigenständige Partei sieht und auch ja mit anderen Vertretern europäischer Staaten nicht sonderlich respektvoll umgeht. Also es ist eher so dieses mächtige Männer teilen untereinander die Welt auf. Und ich kann mir schon vorstellen, dass was Zelensky auch ausgeführt hat, was ihn möglicherweise auch verzweifeln lässt, dass Putin eben in dieser Zarenmanier über Russland verfügt und über die russischen Rohstoffe verfügt und zu Trump möglicherweise sagt, hier, wir können wirklich ganz große Dinge gemeinsam tun, die Welt verändern und lass uns doch nicht mit dieser kleinen Ukraine beschäftigen. Also so in etwa stelle ich mir das vor und so in etwa dürfte es auch sein, denn anders lässt sich nicht erklären, warum er nach diesen Telefonaten immer eine grundsätzlich andere Haltung hat und immer wieder von dem zurückweicht, was er vorher ankündigt.
Kurze Nachfrage noch zum Thema Druck statt der Tomahawks, die ja jetzt wohl erstmal nicht kommen werden, obwohl Vizepräsident J.D. Vance ja sagt, das sei immer noch nicht entschieden. Setzt Zelensky nun offenbar auf mehr Luftverteidigung, mehr Patriots? Da ist die Rede von 25 Systemen, die bestellt werden sollen. Das ist wahrscheinlich eher eine langfristige Geschichte, aber Zelensky scheint auf Kooperation mit der US-Rüstungsindustrie auch zu setzen. Wie würdest du sagen, stehen da die Chancen, dass das zum Erfolg führt?
Das hat Zelensky in dem Hintergrundgespräch auch angedeutet. Der Fokus liegt ja auch in unserer Diskussion zu Recht auf den aktuellen Entwicklungen, auf dem, was die Ukraine jetzt ganz dringend braucht. Aber es gab natürlich eine Reihe anderer Themen, wo man wohl näher beieinander war als bei dem Thema Tomahawks. Und diese Zahl 25 Patriot-Systeme, das ist eine Forderung des ukrainischen Militärs. Das ist die Zahl an Systemen, die es braucht, um das Land besser vor russischen Angriffen zu schützen. Da geht es, genau wie du sagst, um einen längeren Zeitraum. Und da bemüht sich Zelensky, dass man es schafft, dass die Ukraine da priorisiert wird. Denn es gibt eine längere Warteschlange bei der Herstellung dieser Systeme. Da stehen vor allem europäische Staaten in dieser Schlange. Und Zelensky hofft, dass sowohl das Weiße Haus die Ukraine in dieser Frage unterstützt, als auch die europäischen Staaten der Ukraine entgegenkommen, dass man diesen Prozess beschleunigen kann. Also dass die Ukraine diese Systeme eher früher als später bekommt. Insofern natürlich bei diesem Treffen jetzt im Weißen Haus ging es um eine ganze Reihe an Themen. Und wenn wir das Thema Luftverteidigung nehmen, dann ist das ja etwas, wo sich die Ukraine auch wünscht, dass bei möglichen Sicherheitsgarantien in der Zukunft die USA da auch eine zentrale Rolle spielen. Und auch darüber haben Zelensky und Trump miteinander gesprochen.
Dann lass uns noch mal auf dieses geplante Treffen in Budapest etwas genauer schauen. Zelensky sagt ja, ich stehe bereit, an mir soll es nicht scheitern. Ich wäre auch für ein Dreiertreffen in Budapest zu haben. Aber das ist ja Stand heute eher unwahrscheinlich. Welche Erwartungen hat man in der Ukraine an dieses Treffen Trump-Putin? Das ist ja jetzt gerade in Vorbereitung, Rubio und Lavrov, die beiden Außenminister, haben schon telefoniert. Aber Moskau hat auch schon erklärt, es gebe noch viele Hausaufgaben zu erledigen bis zu einem vorbereitenden Treffen Rubio-Lavrov. Könnte es auch noch dauern. Das klingt jetzt zumindest nicht danach, als würde da ein schneller Erfolg anstehen.
Das ist in jedem Fall ein Erfolg für Russland, dass man sozusagen weiter auf Zeit spielt. Und die Ukraine ist in einer ähnlichen Situation wie rund um den Alaska-Gipfel. Man ist in der Zuschauerrolle, man kann nicht aktiv teilhaben. Man weiß, dass in irgendeiner Form über die Ukraine gesprochen wird. Aber es kann natürlich, und das bleibt die ukrainische Position, es kann keine Entscheidungen über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg geben. Und was für Zelensky natürlich auch irritierend ist, ist, dass Trump ja schon sehr lange von Biden fordert, von Putin und Zelensky, setzt euch doch an einen Tisch. Zelensky ist dazu bereit, Putin nicht. Und die Fragestellung, warum der Druck auf Russland nicht erhöht wird, die geht in der Ukraine nicht weg. Und natürlich hat man in der Ukraine auch Probleme mit der Auswahl des Ortes, mit Budapest. Das ist ein Ort, der einerseits die Heimat von Viktor Orban ist, also das heißt aktuell politisch in der Ukraine nicht sonderlich positiv gesehen wird, weil Orban einer der Köpfe ist, die die Unterstützung für die Ukraine in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart immer wieder blockiert haben und blockieren. Und weil man Orban ganz klar auf der Seite Russlands sieht und nicht als einen Vermittler. Und wenn wir historisch zurückschauen, das Budapester Memorandum von 1994, damals hat die Ukraine ihre Atomwaffen abgegeben mit dem Versprechen, Sicherheitsgarantien zu bekommen. Da wurde dieses Memorandum unterschrieben, was aber alles andere als eine Garantie war, sowohl von den USA und von den anderen Staaten, die das unterschrieben haben, nicht und allen voran nicht von Russland. Das heißt, man sieht in der Ukraine die Auswahl des Ortes auch als sehr, sehr problematisch an.
Ja, ist gut, dass du an das Budapester Memorandum nochmal erinnerst aus den 90er Jahren. Ich kann dir versichern, in der EU ist man auch nicht besonders glücklich mit der Auswahl dieses Ortes, denn das Treffen findet ja in Europa statt, aber gleichzeitig sind die Europäer ja weitgehend raus. Also hängt, wie du sagst, wahrscheinlich auch aus Sicht der EU wieder die Gefahr über diesem Treffen, dass über die Köpfe der Ukraine und eben auch der Europäischen Union irgendetwas hinweg entschieden wird.
Absolut, das ist die große Sorge und das gilt es sozusagen zu verhindern. Wir wissen auch, dass Zelensky schon in der Vergangenheit immer wieder versucht hat, Budapest als Ort den US-Amerikanern auszureden. Da gab es wohl in Paris ein längeres Gespräch zwischen Zelensky und Witkoff, bei dem Zelensky auch erklärt hat, das kann doch nicht in eurem Interesse sein, auch mit Blick auf die Historie, ein solches Treffen in Ungarn stattfinden zu lassen. Und Zelensky macht auch kein Geheimnis daraus, dass er ein solches Format nicht als Friedensformat sieht, sondern allen voran als Wahlkampfhilfe für Viktor Orban.
Wo wir bei der EU gerade sind, du hast die Zuschauerrolle angesprochen, die die Ukraine hat bei diesem Treffen, die Europäer aber ja Stand heute auch, und so verstehe ich auch jetzt diese aktuelle Erklärung, dass man versucht, sich da wieder einzubringen in irgendeiner Form. Die EU versucht gerade, den Kurs gegenüber Russland zu verschärfen. Ich kann ja mal einen kurzen Überblick geben. Es ist ein neues Sanktionspaket in Arbeit, das 19., das diese Woche noch verabschiedet werden soll. Das würde noch einmal die Sanktionen gegen die russische Schattenflotte verschärfen. Die EU-Energieminister haben sich auf den Ausstieg aus russischem Gas bis Ende 2027 verständigt. Auch auf russisches Öl soll ja bis 2028 verzichtet werden. Nun ist diese Woche EU-Gipfel, wo das alles sicher eine Rolle spielen wird und wo es auch nochmal Diskussionen geben wird. Ich erinnere nur an die Rolle vor allen Dingen der Slowakei. Genauso wie die seit Wochen umstrittene Frage, inwieweit man die eingefrorenen russischen Vermögen zur Finanzierung der Ukraine nutzen kann. Und die Ukraine braucht dringend Geld, braucht dringend Finanzierung, das ist völlig klar. Das alles ist hochkompliziert. Zelensky soll am EU-Gipfel teilnehmen und kurz danach auch an einem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen, wo es dann erneut um Waffenlieferungen geht von europäischer Seite. Trotzdem bleibt der Eindruck, die Europäer tun viel, aber entscheidend ist letztlich, was Trump tut. Wie sehr können die Europäer aus deiner Sicht trotzdem diesen Kriegsverlauf mit Druck in irgendeiner Form beeinflussen?
Ich habe dazu heute mit Sanktionsexperten in der Ukraine gesprochen und die sagen, die Europäer könnten natürlich ganz wesentlich mehr tun. Und da geht es konkret um die eingefrorenen Vermögenswerte. Das ist ja eine Diskussion, die sich schon sehr, sehr lange zieht und bei der die Ukrainer die Geduld auch zunehmend verlieren, weil das natürlich etwas ist, was sowohl innenpolitische Debatten in Europa entlasten würde, wenn man den Gesellschaften sagen kann, da wird nicht euer Steuergeld verwendet, um die Ukraine zu unterstützen, sondern da wird das beschlagnahmte Geld des Aggressorstaates verwendet. Und das ist natürlich auch eine Summe, mit der die Ukraine den eigenen Abwehrkampf finanzieren kann. Auch die Patriot-Systeme, über die wir gesprochen haben, die sollen maßgeblich auch mit den Vermögenswerten finanziert werden. Und jetzt ist eben eine Phase, wo die Europäer einerseits sagen, wir müssen das Momentum nutzen, wir müssen selber den Druck auf Russland erhöhen. Aber die Verantwortlichen in der Ukraine haben eben auch die Sorge, dass, weil die USA jetzt wieder einen Schritt zurückgemacht haben mit Blick auf Tomahawks und auch mit Blick auf Sanktionen, dass möglicherweise Staaten wie Belgien sagen, oh, dann warten wir lieber ab, vielleicht sollten wir das nicht auf diesem Gipfel entscheiden, sondern auf Ebene der G7-Staaten. Also es gibt durchaus in der Ukraine eine Erwartung an Europa, die größer ist als das, was bisher passiert ist.
Und führt uns nochmal vor Augen, wie wenig souverän die Europäer bislang sind, was die eigene Sicherheit und was die eigenen Handlungsmöglichkeiten angeht. Ich würde gerne dir noch eine Frage stellen zur aktuellen Lage in der Ukraine, weil wir seit Wochen darüber berichten, wie sehr diese russischen Luftangriffe gerade jetzt vor dem Winter der Energieinfrastruktur in der Ukraine zusetzen. Und auch heute gibt es wieder Berichte über Stromausfälle und dergleichen. Und gleichzeitig wehrt sich ja die Ukraine damit, dass sie ihrerseits russische Öldepots angreift. Auch das nicht völlig erfolglos. Wie würdest du insgesamt die Lage dort beschreiben, jetzt kurz vor dem Winter?
Die Lage ist sehr, sehr schwierig, weil Russland in diesem Jahr sehr gezielt sich einzelne frontnahe Städte und frontnahe Regionen vornimmt und da sehr gezielt die Kraftwerke angreift, aber eben auch die Gasinfrastruktur. Und das ist das, was vielen Menschen große Sorge bereitet vor einem sehr kalten Winter. Denn so massive Angriffe auf die Gasinfrastruktur, die hat es in der Vergangenheit nicht gegeben. Die Ukraine ist deshalb dabei, mit verschiedenen Staaten Verträge abzuschließen über den Import von Gas, um die Wärmeversorgung zu gewährleisten in diesem Winter. Insofern, das ist ein großes Thema und die Sorge davor, dass die Angriffe weiter zunehmen, die ist sehr groß. Wir haben, wie du gesagt hast, in der Nacht auch Angriffe gehabt auf die Region Tscherniw. Da gab es einen kompletten Stromausfall in der Stadt. Im Norden der Region gab es keinen Strom und es wurden eben auch Heizkraftwerke getroffen. Was die ukrainischen Angriffe angeht, die zeigen durchaus Effekt. Darüber haben wir auch berichtet. Wir haben auch mit Russland-Experten darüber gesprochen. Der Ukraine gelingt es, mit Drohnen auch weit auf russischem Gebiet Ölraffinerien zu zerstören. Das hat Einfluss auf die russische Wirtschaft, das hat Einfluss auf die russische Kriegsführung und das hat auch Einfluss darauf, dass die Menschen eben spüren, Benzin wird in Teilen, in einigen Regionen knapp, die Preise steigen. Wie sich das jetzt langfristig auswirkt, hängt eben auch davon ab, wie die Angriffe weitergehen. Auch bei der Tomahawk-Lieferung und bei der Tomahawk-Debatte ging es ja darum, dass die Ukraine dann hätte kombiniert antworten können und angreifen können. Und auch bei den Tomahawks war ja ein Argument, Russland würde sich möglicherweise dann zwei- oder dreimal überlegen, ob sie ein ukrainisches Kraftwerk angreifen, weil die Ukraine dann entsprechend antworten könnte. Also es bleibt dabei, dass die Ukraine sich bei den eigenen Angriffen auf die russische Wirtschaft oder wie man es hier in der Ukraine nennt, bei den eigenen Sanktionen gegen Russland, vor allem auf die eigene Rüstungsindustrie und die eigenen Technologien verlassen muss.
Ach, man nennt das tatsächlich Sanktionen, ja, also diese Angriffe?
Es wird häufiger darüber geschrieben, dass das die tatsächlich wirksamen Sanktionen sind gegen die russische Kriegswirtschaft und dass man sich auf europäischer Seite weiterhin starke Sanktionen wünschen würde und solange die nicht kommen, muss man sozusagen eben selber sanktionieren.
Zum Schluss, Wassily, wenn ich darf, noch eine Glaskugelfrage. Das ist immer etwas schwierig, ich weiß, aber gibt es aus deiner Sicht eine Chance, dass diesmal mehr herauskommt bei diesem Treffen in Budapest als bei dem in Alaska? Oder wird es eher so kommen, dass wir Mitte Dezember wieder reden und Putin hat mit dem Vortäuschen von Verhandlungsbereitschaft das erreicht, was er immer erreichen wollte, dass er nämlich seinen Krieg verlängern konnte und gleichzeitig die USA von Sanktionen unter Lieferung weitreichender Waffen abgehalten hat?
Für mich sieht es nach allem, was ich mitbekomme, was ich wahrnehme, sowohl was die Entwicklung an der Front angeht, als auch die Debatten in Russland, sieht es ganz danach aus, dass es vor allem um das Vortäuschen von Verhandlungsbereitschaft geht, um das Erspielen von Zeit und möglicherweise das Umdrehen der Debatte, also das Umdrehen von Donald Trump, damit er wieder verstärkt Druck auf das Opfer, auf die angegriffene Ukraine ausübt. Ich lasse mich gerne von etwas anderem überraschen. Ich schließe auch nicht aus, dass Putin vielleicht langsam auch durch die Angriffe auf die russische Ölinfrastruktur etwas mehr Druck spürt und etwas mehr Druck empfindet. Aber für mich sieht es derzeit nicht danach aus, dass Putin, dass Russland ernsthaft bereit sind für seriöse Verhandlungen und für ein Ende des Krieges.
Vielen Dank, Wassily, für dieses ausführliche Gespräch.
Danke dir, Kai.
Und pass weiter auf dich auf, natürlich. Das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Kai Küstner
und Wassily Golot.
Und hier noch ein Podcast-Tipp von uns. Der sogenannte Islamische Staat ist noch immer aktiv und das auch, weil private Spenden aus Deutschland fließen. Eigentlich kleine Beträge, die aber in der Summe signifikant sein könnten. Unsere Kolleginnen und Kollegen vom Tagesschau-Podcast 11KM begeben sich auf eine Spurensuche im Netz und bekommen auch Einblicke von einer IS-Rückkehrerin. 11KM, der Tagesschau-Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.